Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Happy Little Souls. Der Podcast, der dir zeigt, wie du die schönste Vision deiner Familie leben kannst. Ich bin Susanne, ich bin Expertin für bewusstes Familienleben und helfe Müttern dabei, das Leben mit ihren Kindern bewusst zu genießen. In der heutigen Folge habe ich einen wirklich ganz besonderen Gast und ich bin wahnsinnig stolz, dass sie sich die Zeit genommen hat, hier zu meinem Podcast zu kommen. Sabine Askodom ist seit vielen Jahren eine Inspiration für mich und ja, quasi eine Legende im deutschen Coaching-Markt. Sie ist seit vielen Jahrzehnten dabei und hat über 30 Bücher geschrieben, füllt mit ihren Keynotes, also ihren Vorträgen, Hallen und ganze Säle. Und ich selber durfte sie auch schon in Hamburg bei einem Vortrag mal live erleben, habe mir auch ein signiertes Buchexemplar abgeholt, was für mich jetzt irgendwie nicht so super typisch ist. Und ihre Bücher haben mich und mein Coaching, wie ich es durchführe, auch maßgeblich geprägt. Und ja, deswegen ist das heute wirklich ein ganz besonderes Event für mich, dass ich sie hier mit meinen Fragen zu ihrem Muttersein löchern durfte. Und es ist ein wirklich, wirklich tolles Gespräch geworden darüber, wie sie als berufstätige Mutter das Leben mit zwei kleinen Kindern geschafft hat, gemeistert hat, welche Entscheidungen sie dabei treffen musste, mit welchen Herausforderungen sie konfrontiert war. Wir haben uns auch ausgetauscht über das schlechte Gewissen, das uns Mütter oft begleitet, wo das herkommt und was wir dagegen tun können. Wir haben über die seltsame Mütterideologie, die speziell in Deutschland vorherrscht, gesprochen. Wir haben uns ausgetauscht, welche Rolle die Prägungen aus der Kindheit noch immer für uns haben, gerade wenn wir Mutter werden und wie wir das vielleicht auch hinter uns lassen können, wie wir uns mit dieser Vergangenheit versöhnen dürfen. Ja, eins ihrer Bücher ist Queen of Fucking Everything, kann ich wirklich von Herzen empfehlen. Und da geht es darum, wie du dir ein Queen-Size-Leben erschaffst. Und wir haben natürlich auch darüber gesprochen, wie sich eine Mutter ein Queen-Size-Leben erschaffen kann, wie sie also in die Selbstwirksamkeit kommen kann. Und Sabine Askodom hat, wie könnte es anders sein, auch ganz konkrete Coaching-Übungen mitgebracht, die du selber machen kannst für dich, um ja, dir dein Queen-Size-Leben zu erschaffen. Also, ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude, mehr möchte ich gar nicht sagen, mit diesem großartigen Gespräch, mit dieser großartigen Frau, mit Sabine Askodom. So, heute habe ich wieder ein Interview für euch und heute ist es wirklich, wirklich, wirklich eine ganz besondere Ehre für mich, Sabine Askodom im Interview zu haben. Sabine Askodom gehört zu den absoluten Top-Coaches in Deutschland und kann auf Jahrzehnte Coaching-Erfahrung zurückblicken. Sie ist Spiegel-Bestseller-Autorin, hat 35 Bücher geschrieben und als Vortragsrednerin oder Keynote-Speakerin füllt sie Hallen und ganze Arenen. Sie ist außerdem Gründerin und Inhaberin der Askodom Inspiration Company, in der inzwischen ihre erwachsenen Kinder Bilen und Semha Mitgesellschafter sind. Und da sind wir nämlich auch schon beim Thema. Ich will heute mit ihr darüber sprechen, wie sie mit all ihrer ganzen Coaching-Erfahrung ihr Muttersein gestaltet hat und an welchem Punkt es ganz bewusst für sie wurde. Denn das ist ja hier so mein großes Thema. An der Stelle aber erstmal herzlich willkommen, liebe Sabine Askodom.
Hallo, liebe Frau Dröber. Grüße Sie.
Super. Dürfen wir ein bisschen was über Ihren Weg erfahren? Wie sind Sie zu der Sabine Askodom geworden, die heute so viele Menschen inspiriert und ja, mit auf den Lebensweg schickt?
Das waren viele, viele sinnvolle Zufälle in meinem Leben. Also ich bin so eine Verfechterin dieser Zufallsidee. Ich mit 18 hatte ich eine Berufsberatung kurz vorm Abi und ich wollte Journalistin werden. Und die sagte, wir müssen natürlich studieren, Geschichte, Germanistik, Politologie. Und dann gibt es da noch so eine Schule in München, aber da haben sie eh keine Chance. Und wenn mir jemand sowas sagt, war ich immer besonders neugierig. Habe mir also die Adresse geben lassen, habe mich beworben, bin dann mit 19 nach München gekommen auf die Deutsche Journalistenschule. Und dann 6 Jahre Redakteurin, dann gekündigt mit 26, weil ich sauer war auf den Chef und so richtig gekündigt mit tata, tata, tata. Und 4 Wochen später wusste ich, dass ich schwanger bin. Oh. War jetzt nicht vielleicht der günstigste Zeitpunkt. Andererseits kam ich damit auch nicht zurück da in diesen Lokaljournalismus. Habe meine Tochter bekommen, dann habe ich eine ABM-Stelle bekommen, weil ich keinen Job mehr gefunden habe in München. ABM heißt Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Und so haben sich immer Dinge ergeben in meinem Leben. Und ich war dann viele Jahre Journalistin, habe noch meinen Sohn dazu bekommen. War unter anderem bei der Cosmopolitan 9 Jahre, was mir sehr da für mein Selbstbewusstsein gut getan hat. Mhm. Und übers Bücherschreiben bin ich dann erst in die Weiterbildungsbranche gekommen. Mhm. Also ich wurde angefragt nach dem Buch, nach dem ersten Buch, ob ich mal einen Vortrag halten könnte, ob ich mal einen Workshop machen könnte. Ich habe immer Ja gesagt. Spannend. Genau. Und so hat sich's ergeben und dann habe ich mich 1999 selbstständig gemacht und habe eben seitdem mein Unternehmen, jetzt muss ich sagen unser Unternehmen, weil meine Kinder sind Mitgesellschafter. Und so hat sich's gefügt. Und ich bin eine Verfechterin von dem Annehmen von was ist und daraus das Beste zu machen.
Ja, ja, das würde ich auch 100% unterschreiben. Schon mal sehr gut. Das ist ja jetzt dann aber auch so ein ganz spannender Punkt, an dem Sie dann das erste Mal Mutter geworden sind. Oh, ja. Gehen wir da doch mal so ein bisschen rein. Also Sie hatten gerade Ihren Job gekündigt, mit dem Sie auch, wenn ich das jetzt gerade verstanden, richtig verstanden habe, nicht so ganz zufrieden waren.
Genau.
Und
war richtig dann, so.
Mhm. Ja, ja. Und dann kommt dann jetzt eine Schwangerschaft und danach auch erstmal ja, wenn ich das richtig verstehe, nicht so eine richtige Jobperspektive. Wie haben Sie diese Zeit erlebt?
Als mit einer der wirklich stressigsten Zeiten meines Lebens, muss ich sagen. Mhm. Also ich war damals verheiratet mit oder habe dann geheiratet meinen damaligen Freund, ein eritreischer Flüchtling. Das heißt, der hat kein Geld verdient, ich habe dann kein Geld mehr verdient und das waren heftige Zeiten. Mhm. Also ich weiß, wie sich das anhört, wenn ein Bankautomat eine Karte einzieht. Nicht gut, gar nicht gut. Also es ging uns nicht gut. Mhm. Trotzdem haben wir es durchgestanden. Dann kam diese ABM-Stelle, die hat mir uns das Leben gerettet, muss ich sagen. Mhm. Und ich habe eine Riesenchance dadurch gekriegt. Ich habe nämlich ein Buch schreiben dürfen in der Zeit, in dem einen Jahr. Also manchmal gibt es ja herrliche Zufälle und habe also meine kleine Familie ernähren können. Dann kam der Sohn dazu, dann habe ich als Sekretärin gearbeitet eine Zeit lang. Und ich sage mal, die stressigste Zeit meines Lebens war, als die Kinder so zwischen 2 und 6 waren. Mhm. Ich habe nie wieder so eine Anspannung und so einen Druck gehabt, glaube ich, wie damals. Mhm. Weil du musst Geld verdienen, du musst pünktlich sein, du musst morgens die Kinder in den Kindergarten, Tagesmutter, Kita bringen. Und das war hart. Ja. Also es war eine harte Zeit. Und dann können ja die kleinen Mäusis noch nicht genau sagen, was los ist. Und dann heulen sie und dann gehen sie nicht, sondern bleiben stehen. Und ich fand das alles sehr, sehr, sehr schwierig. Mhm. Im Nachhinein war es auch eine herrliche Zeit. Dass sie aber jetzt vorbei ist, ist ja auch wunderbar. Aber damals bin ich wirklich an meine Grenzen gekommen. Mhm. Ich war damals politisch sehr engagiert. Ich war in der Gewerkschaft. Ich war in einer Partei auf dem Weg in den Stadtrat in München. Und dann habe ich, glaube ich, die wirklich wichtigste Entscheidung meines Lebens getroffen. Ich habe nämlich alle Ämter abgegeben. Ich bin überall zurückgetreten, weil ich wusste, ich falle irgendwann tot um. Mhm. Das geht nicht. Also früher hatte ich gedacht, ich habe eine Menge Energie, dann machst du das, was du vorher gemacht hast, plus 2 Kinder. Und dann habe ich gemerkt, nein, geht nicht. Konnte weder den Kindern gerecht werden, noch mir. Und habe dann alle Ämter abgegeben, war erst sehr traurig, weil ich dachte, ich wollte doch die Welt verändern. Und hinterher war es genau das Richtige. Mhm. Also das, was ich heute mache, hätte ich niemals gemacht, wenn ich in dieser Mühle geblieben wäre. Wahrscheinlich wäre ich vorher tot umgefallen oder ich wäre auch verbrannt. Und von daher bin ich auch froh, dass sich so entwickelt hat.
An welchem Punkt haben Sie das gemerkt? Das finde ich ganz spannend jetzt so, wo man wirklich diese Entscheidung trifft, weil ich erlebe es eben auch in meinen Coachings, dieses Hustle, Hustle, Hustle der Mamas. Was ist denn da passiert, dass Sie gesagt haben, jetzt es muss hier irgendwas passieren?
Ich kann es wirklich auf die Minute zurückverfolgen.
Okay.
Mhm. Weil ich habe damals Vorträge und Kurse für die Gewerkschaft gemacht. Also bin tagsüber gearbeitet, kurz nach Hause, was gegessen, dann wieder los. Ich hatte so einen Kurs. Und ich weiß, als ich gehen wollte, hat sich meine Tochter so an mein Bein geklammert und gesagt, Mama, nicht gehen. Da bricht einem ja eh das Herz. Mhm. Ich habe gesagt, nein, du geh zum Papa, Mama muss noch mal los. Also ich war eh zu spät. Dann kam ich in dieses Gebäude, wo der Kurs war, renne die Treppen hoch, habe schon fast einen Herzinfarkt, stehen vor oben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer und warten. Mhm. Und dann merke ich, ich habe vergessen, den Schlüssel im Gewerkschaftshaus abzuholen.
Oh.
Das heißt, wieder runter. Ich glaube, ihr könnt euch alle vorstellen, was sich da drin aufbaut. Und dann bin ich rüber, Gewerkschaftshaus, Schlüssel vom Pförtner geholt, wieder zurückgelaufen, rote Ampel. Und ich stehe vor einem hell erleuchteten Schaufenster. Und vor diesem Schaufenster war eine Baustelle. Da lagen so kleine Wackersteine, mhm. so Pflastersteine. Und ich hatte ganz kurz den Impuls, ich nehme jetzt diesen Stein und schmeiße ihn in das Fenster. Weil dann würden die Männer mit den weißen Turnschuhen kommen, würden mich auf so eine Trage schnallen und ich hätte keine Verantwortung mehr. Gott sei Dank habe ich nicht geworfen, weil man weiß nie, was dabei, ob man wieder rauskommt auch. Ne? Aber nach diesem Tag wusste ich, ich kann so nicht mehr weiterleben. Es bringt mich um. Und habe wirklich dann in den nächsten Wochen alle Ämter in Vorständen und sonst was abgelegt. Und erst dachte ich ja, diese Vereine wird es nicht mehr geben in Zukunft, wenn ich mich nicht kümmere. Ja. Die gibt es heute noch unverschämterweise. Also ich habe gelernt, auch mich wichtig zu nehmen, aber mich nicht zu wichtig zu nehmen. Und das ist ein großer Unterschied. Und das ist das, was ich heute Menschen versuche nahezubringen. Nimm dich wichtig, aber nimm dich nicht zu wichtig. Weil ob ich jetzt da in diesem Vorstand sitze oder nicht, macht natürlich einen kleinen Unterschied. Ich bin natürlich grandios. Aber für mein Leben macht es einen Riesenunterschied.
Ja.
Und das war erst schwer für mich, weil ich wollte eigentlich Deutschlands erste Bundeskanzlerin werden. Das war mein Ziel. Und dann habe ich gemerkt, alles geht nicht.
Ja. Ja.
Und ich wusste, zwei Dinge wollte ich behalten. Das waren meine Familie und mein Job. Und dann musste alles andere gehen. Und wie gesagt, das war die beste Entscheidung meines Lebens.
Jetzt sind ja heute viele Mütter schon mit Job und Familie an sich irgendwie schon mehr als gefordert. Und jetzt haben Sie irgendwie sozusagen als Lösung gehabt, alles andere erstmal abzugeben.
Ja.
Wie sehen Sie das denn? Warum ist es heute? Ist es heute noch mal schwieriger als?
Ich glaube, es ist immer schwierig, heute auch. Ich hatte damals das Glück, also einmal das Schicksal mit den eritreischen Flüchtlingen, der jetzt nun keinen tollen Job hatte und viel Geld verdient hat. Auf der anderen Seite hat er sich sehr als Vater engagiert.
Ja.
Also nachmittags um 3 ist er in die Kita und hat die Kinder abgeholt. Und damit war ich entlastet auch. Also wir haben uns das wirklich ganz gut geteilt. Ich hatte die Morgenschicht und er hatte dann die Nachmittagsschicht. Und von daher hatte ich schon Hilfe. Und außerdem, ich habe wirklich eine Menge Energie. Und ich denke, ich kann das gar nicht immer so übertragen auf andere Frauen. Muss halt einfach nur. Ne? Also ich bin gesegnet mit einer Menge Energie. Und selbst die war endlich. Und wir haben das dann ganz gut hingekriegt mit Kita, also Ganztagsbetreuung. Hatte damals manchmal ein schlechtes Gewissen, kennt vielleicht Mütter auch. Und irgendwann habe ich meine Kinder gefragt, war das damals schlimm? Und ich sage, wir haben den ganzen Nachmittag gespielt und es gab Linsensuppe. Ich hasse Linsensuppe und meine Kinder liebten Linsensuppe. Okay. Also das war das, an was sie sich erinnert haben. Und dann war ich beruhigt. Und allein, dass meine Kinder heute mit mir zusammenarbeiten, zeigt mir, du hast nicht alles falsch gemacht.
Absolut.
Also wir müssen teilen können, wir müssen uns helfen können. Das ist wirklich, glaube ich, das, was Mütter manchmal lernen müssen. Das schlechte Gewissen bekämpfen. Mein Gott, die armen Kinder und dann den ganzen Tag. Und das kriegt man ja von anderen Müttern auch mit, ne?
Absolut.
Die das dann auch so hinschmieren. Also mein Kind ist zu sensibel, also die könnte das aber nicht den ganzen Tag. Also meine Kinder sind auch robust, Gott sei Dank offensichtlich. Und das war so eine Selbstverständlichkeit. Also eins war mir immer klar, ich möchte beides. Ich möchte arbeiten und Kinder haben und ich werde das hinkriegen. Mhm. Also ich hatte nie überhaupt die Idee, auf Kinder zu verzichten und geschweige denn auf einen Job zu verzichten. Und ich finde, das habe ich ziemlich gut mit der erwähnten Hilfe hingekriegt.
Spannend. Also da sind schon zwei Themen drin, an die ich gerne anknüpfen möchte. Einmal dieses schlechte Gewissen. Also das kenne ich und ich glaube, jede Mama kennt das, vor allem die, die eben auch sich verwirklichen wollen, die auch Arbeit wichtig finden und richtig finden für sich. Sie haben jetzt gerade gesagt, so im Rückblick gesehen war es irgendwie alles okay. Aber wenn jetzt so eine Mama zu Ihnen ins Coaching kommt und sagt, mein schlechtes Gewissen, was raten Sie ihr?
Also wir gucken erstmal, wo es herkommt. Es hat immer einen Grund.
Ja.
Und im Zweifelsfall haben wir in der Kindheit so Sprüche gekriegt wie, sei nicht so egoistisch, Oder das darf man nicht, das macht man nicht, was sollen denn die Nachbarn sagen? Also so sehr nach außen gerichtet, auf die Aufmerksamkeit nach außen. Was denken die anderen? Und ich versuche in den Coachings, die Menschen zu sich selbst zu bringen. Was willst du? Willst du das? Dann organisier das. Ich war ja früher bei der Zeitschrift Eltern 6 Jahre lang, was eine tolle Zeit war, als die Kinder klein waren, das war meine gelebte Weiterbildung. Und da habe ich eine Studie gelesen. Ich habe von der nie wieder was gehört. Ich glaube, das hat irgendjemand gleich weggeschlossen. Und danach, darin kam raus, dass wenn die Mütter mit ihrem Lebensentwurf zufrieden sind, die Kinder glücklich sind. Und das war völlig unabhängig, ob eine Frau zu Hause bleibt, ob sie halbtags arbeitet, ob sie ganztags arbeitet, welche Betreuungsform sie findet oder der Mann. Also damals wurde es nur bei Frauen untersucht, aber es geht für Väter genauso. Und egal, wenn sie zufrieden damit ist und glücklich ist, ist das Kind glücklich. Und das hat mich damals so bestärkt. Und das erzähle ich auch dauernd bei Vorträgen, weil das wird Müttern viel zu selten gesagt. Nimm du deine Entscheidung, steh dazu, das ist dann der Punkt, ne? Und deine Kinder werden nicht leiden. Überhaupt, finde ich, haben meine Kinder in dem Kindergarten mehr schöne Dinge gemacht als mit mir zu Hause. Also ich hasse Basteln. Ich hasse so
Da
Ausschnitten.
haben wir was gemeinsam.
Und mit kleinen
Super.
Kindern spielen ist auch nur für mich die zweite Wahl.
Ja.
Du solltest das Pferd sein, Mama, du solltest dich da hinsetzen. Ich bin eher ein ungeduldiger Mensch. Also ich war froh, dass die da spielen konnten, spielen, 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 bis sie abgeholt wurden.
Genau. Ja, toll. Ne? Also das mit der Studie, das habe ich jetzt bei Ihnen auch schon häufiger gehört, die muss ich echt nochmal recherchieren, weil das ist
Ja,
eigentlich, ist das
schaut mal.
genau meine Botschaft. Deswegen heißt der Podcast auch Happy Little Souls, weil ich mit den Müttern arbeite,
Ja,
damit die happy sind, damit im Endeffekt.
genau.
Weil meine These ist auch wirklich, nur wenn die Mütter glücklich sind, können
Ja,
die Kinder auch glücklich sein. Und
glaube ich auch.
deswegen ist das
Ja.
genau die Bestätigung dafür.
Ja, und das ist 30 Jahre her oder 35, ich weiß gar nicht. Also es ist
Ja.
uraltes Wissen, was aber nicht kolportiert wird und das macht mich verrückt.
Mich auch. Woran liegt das, Frau Askedom? Was können wir tun?
Ach, weil wir ja so andere Idealtypen von Müttern pflegen, so sehr
Ja.
gutbürgerlich. Also ich sage immer, die Verkäuferin, die arbeiten muss, weil sie alleinerziehend ist, die geht abends kaputt nach Hause, aber sicher nicht mit einem schlechten Gewissen, weil sie es schafft, sich und ihre Kinder zu versorgen und ein unabhängiges Leben zu führen. Ich glaube wirklich, dass es auch so eine, ja, so eine Wohlstandsdiskussion ist.
Ja.
Wir sind in einer, in Deutschland vor allem haben wir so eine Mütterideologie, die wirklich zum Kotzen ist. Wenn Sie mal überlegen, früher, was ist denn natürlich? Früher gab es Bauernhöfe. Die Mutter hat immer mitgearbeitet. Das Kind lag entweder am Feldrain und hat in den Himmel geguckt oder eine alte Tante, die da lebte, hat sie versorgt. Handwerkerfamilien, Handwerkerfrauen haben immer mitgearbeitet. Es gab nicht den Luxus, meine Gattin muss nicht arbeiten. Arbeiterfamilien haben die Frauen immer mitgearbeitet, was gar nicht gereicht hätte. Und dann gab es so im Ende, Mitte des vorletzten Jahrhunderts plötzlich so eine bürgerliche Ideologie von, meine Gattin muss nicht arbeiten, ich verdiene genug. Und plötzlich wurde das weiß ich nicht, zum Idealbild der Mutter. Die eine Mutter mit ihrem einen Kind ist zu Hause oder mit ihren 8 Kindern dann auch gerne. Und der Vater geht hinaus ins feindliche Leben und verdient das Geld. Und das ist nicht natürlich. Und wir müssen uns manchmal daran erinnern, wie der Mensch, wie er sich entwickelt hat. Es ist natürlich, dass Kinder auch mit anderen Menschen zusammen sind, dass sie von anderen Menschen betreut werden. Großfamilien früher, da haben sie, dass die Mutter den ganzen Tag mit ihrem Kind auf dem Arm rumgelaufen ist. Das sicher nicht.
Oder mit ihnen
Hat
Pferd
Wäsche
gespielt
gewaschen
hat.
oder Karotten geerntet oder ich weiß nicht was. Also es ist eine ideologische Sache. Und Ideologie hat immer mit Moralisieren zu tun. Also wenn du gegen diese Ideologie verstößt, dann bist du moralisch auch angreifbar.
Ja.
Also die hätte es doch wirklich nicht nötig, oder?
Absolut.
Und dafür haben sie uns gut ausgebildet und studieren lassen und einen guten Beruf ergreifen lassen, dass wir dann irgendwann mit 30 sagen, ach, jetzt ist aber auch gut. Ich habe mein Intellekt genug bewiesen. Jetzt möchte ich was. Nochmal, ich verurteile niemanden, der das so macht. Und ich sage immer, ich hatte das Glück, dass mein Mann kein Geld verdient hat. Ich weiß nicht, was ich gemacht hätte, wenn ich es hätte mir leisten können, weniger zu arbeiten. Das muss man immer das eigene Leben mit eindenken. Und ich denke, das Ziel für alle, Menschen ist, dass sie so leben, wie sie das möchten. Mhm. Ich sage immer, wenn eine Frau einen Sponsor findet, der ihr das Daheimbleiben ermöglicht, soll sie es einfach genießen. Aber dann soll sie auch nicht andere Frauen angiften, die einen anderen Lebensweg haben. Also das ist für mich immer so. Lebt, wie ihr wollt, aber dann seid zufrieden damit.
Ja.
Jault nicht rum oder sagt die anderen leben falsch.
Ja, ja. Ich finde auch heutzutage ist es halt wirklich so gefühlt, dass egal welches, ne, egal welchen Weg wir einschlagen als Mutter, es ist auf jeden Fall falsch.
Immer.
Dann kann man ja auch das umgekehrt einfach sehen und sagen, es ist auf jeden Fall richtig.
Ja.
Weil es ist, ne, wenn es nicht richtig sein kann, dann ist es einfach so.
So ist es. Und in Firmen ist ja das Wort Diversity gerade das große Wort. Und dann lasst uns doch in unserer Frauenkultur, sage ich jetzt mal, die Diversity aufblühen. Mhm. Ja, eine Mutter freut sich, wenn sie zu Hause ist und macht das mit Hingabe. Mhm. Eine Mutter glaubt, dass es wichtig für ihr Kind ist, macht das und das ist ihre Sache. Eine Mutter glaubt, dass sie lieber ihre Brains mit einsetzen möchte in einem Unternehmen, in einem Projekt. Gut, eine muss einfach arbeiten, weil kein anderer da ist, der das für sie tut. Gut. Und wenn wir von schlecht, schlecht, schlecht hinkommen würden zu gut, 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 dann wären wir, glaube ich, einen großen Schritt weiter.
Ja. Also, um den Bogen zu spannen, irgendwie schlechtes Gewissen, sich einfach klar machen, wenn ich zufrieden bin, dann geht es den Kindern gut.
Ja.
Und das heißt, wirklich rausfinden, was will ich eigentlich im Leben, was macht mich glücklich.
Ja. Und so, das heißt, nennt man Selbstwirksamkeit. Ich liebe dieses Wort. Und Selbstwirksamkeit heißt, ich tue selbst etwas für mein Glück.
Ja.
Und das Glück von meinem Mann, meiner Frau, meinen Kindern natürlich. Aber es fängt immer da an, weil ein unglücklicher Mensch kann andere schlecht glücklich machen.
Mhm, Da kommen wir auf jeden Fall noch mal tiefer drauf zu sprechen gleich. Ich wollte nur den Faden von vorhin auch noch mal aufgreifen. Sie sagten auch, dass es oft daran liegt, dass wir halt von den Eltern so Sätze mitbekommen haben.
Mhm.
Wie sehen Sie überhaupt den Einfluss der Eltern auf unser Elternsein?
Also auf jeden Fall sehr stark.
Mhm.
Es kann in verschiedene Richtungen gehen.
Mhm.
Also es gibt ja so Generationenumschwünge, die man so beachtet oder beobachtet. Und es gibt so Wellen. Also ich glaube, dass viele von diesen tüchtigen, arbeitenden Müttern dazu geführt haben, dass ihre Töchter sagen, nee, also so ein Leben will ich nicht.
Mhm.
Und die Töchter von Hausfrauenmüttern sagen, boah, das ist mir zu langweilig. Also wir machen ja oft gern das Gegenteil von dem, was unsere Mütter uns zeigen. Oder wir machen das gleiche, dasselbe Modell. Also beides ist möglich. Aber die Prägung ist natürlich extrem wichtig. Also ich habe von meiner Mutter einen Satz mit, ob die den je ausgesprochen hat, weiß ich nicht, aber eine Botschaft mitgekriegt und die hieß, mach dich niemals abhängig von einem Mann.
Oh.
Und das war mir von Anfang an klar, also wir waren zu vier Kinder zu Hause und mir war von Anfang an klar, ich will nicht die Hausfrau werden von jemandem, der dann mir das Haushaltsgeld zusteckt. Sowas war ja früher, das muss ich mal vorstellen. Da bekam die Frau Haushaltsgeld und dann brauchte sie natürlich eine Schmuckkasse, um so ein bisschen Geld für sich und dann Lippenstift also das kann man sich heute überhaupt nicht mehr vorstellen. Obwohl, man kann es sich, glaube ich, vorstellen.
Ich wollte gerade sagen, ich fürchte, das gibt es immer noch.
Und wie viele Frauen wissen gar nicht, was ihre Männer verdienen im Jahr 2021? Das finde ich schon heftig.
Ja.
Also, wir sind noch lange nicht drüber weg.
Nein. Nee, das glaube ich auch. Und ich glaube tatsächlich, das ist noch viel verbreiteter, als man denkt, dass die Frauen echt, also gerade in diesen finanziellen Fragen und so, die Verantwortung so an den Partner abgeben, ne? Weil sie sind ja mit den Kindern zu Hause und er darf mal irgendwie die Kohle nach Hause bringen. Mhm. Und ich glaube.
Oder soll, nicht nur darf.
Mhm. Ja, genau.
Er soll auch.
Bitte. Ja. Mhm. Und ich glaube, das ist echt noch verbreitet. Das ist unter anderem ein Thema, was ich immer wieder im Podcast aufgreife, so diese finanzielle Selbstbestimmung auch der Frauen, ne, dafür zu sorgen, dass sie einen Überblick darüber hat, was sie überhaupt irgendwie los ist.
Das ist sicher ein Thema, auch diese verdammte Steuerklasse 4.
Ja. Auf jeden Fall.
Nee, was ist es? Nee, 5 ist es, nicht 4. 4 wäre
Ja, genau, also auf jeden Fall.
3 und 5. Und dass die Frauen sagen, es lohnt sich gar nicht, dass ich arbeiten gehe. Das kommt so wenig bei rüber.
Ja.
Und hätten die gescheite Steuerklasse, dann würden sie mehr rauskriegen und hätten auch mehr Selbstwertgefühl. Also, aber das ist ja ihr Thema.
Rauf und runter. Genau. Also spannend. Und Jetzt aber nochmal zu diesem, was wir von den Eltern mitbekommen. Mhm. Wie können wir uns denn davon lösen? Weil ich glaube auch, dass das schon sehr, sehr stark prägt. Sie haben gerade schön gesagt, entweder in die Richtung, wir machen genau das Gegenteil oder versuchen es, machen es am Ende doch genauso oder machen es gleich genauso, vielleicht auch unbewusst. Wie erleben Sie das in Ihren Coachings und was geben Sie da für Ratschläge?
In meine Coachings kommen halt in der Regel berufstätige Frauen mit Ambitionen. Also die haben sich schon ein Stück gelöst im Tun, aber noch lange nicht im Denken.
Genau.
Sie machen das, was sie machen möchten, aber sie kommen dann mit A, schlechtem Gewissen, B, immer noch diesem Gefühl von Minderwertigkeit. Also wir, also in meiner Generation war das ja schrecklich. Heute wird es ja hoffentlich besser. Da gab es so Sprüche wie, was soll aus dir noch werden? Nichts bist du schon. Oder so nette Sachen wie, sei sittsam und bescheiden, dann kann dich jeder leiden. Lauter Bullshit, was man mitgekriegt hat. Und das Board, also ich habe gerade, glaube ich, 4, 5 Coachings von Frauen, die alle in erfolgreichen Positionen sind, die alle einen Satz im Kopf haben wie, ich bin zu doof, ich kann das gar nicht, ich bin nicht kompetent genug und du könntest die schütteln. Du denkst, guck dich mal an, was machst du denn den ganzen Tag? Du zeigst Kompetenz, nur das Gefühl da drin ist ein anderes. Und da kann man ganz gut mit arbeiten, weil Gefühle kann man verändern. Überzeugungen kann man verändern. Das ist ja nichts, was da genetisch eingehämmert ist, sondern es ist eine Angewohnheit, so zu denken. Und Gewohnheiten kann man ändern. Und das ist eine meiner Lieblingsaufgaben. Vielleicht ein Beispiel für alle, die zuhören. Ja. Ich sag mal, schreiben Sie mal 10 bis 20 Erfolge auf, die sie in ihrem Leben hatten. Mhm. Und das kann sein von Schule gut abgeschlossen, Lehre geschafft, Studium, das und sportlich irgendwas erreicht. Ich habe den Mann gekriegt, den ich haben wollte, den habe ich mir abgeschleppt. Alles Erfolge. Und dann schreibt daneben, welche Eigenschaften und Fähigkeiten von dir haben dir geholfen, diesen Erfolg zu erzielen? Und dann steht da plötzlich Mut, dranbleiben, durchhalten, Fleiß, Humor vielleicht sogar, Diplomatie, bla bla bla. Und das ist am Schluss die Ressourcenliste, von der wir zehren können.
Ja.
Also das sind die Ressourcen, auf die ich mich verlassen kann. Die sind in mir. Und ich lese dann immer gern diese Liste meiner Coaching-Kundin vor in der dritten Person. Also Annemarie ist mutig und dann fließen ganz oft Tränen. Glaubt ihr das? Weil sie es nicht glauben, weil sie das so noch nie gehört haben über sich selber, sondern immer nur, du genügst nicht, du genügst nicht, du genügst nicht. Und das kann man wirklich im Selbstcoaching ganz gut machen, für sich mal das schwarz auf weiß vor sich zu sehen, was sie alles geschafft haben schon in ihrem Leben. Ja. Und ich bewundere jede Mutter, jeden Vater, die es schaffen, ein Kind in dieser Welt großzuziehen. Und das wird so gering geschätzt oft. Ja, das machen ja alle und das ist ja nichts Besonderes. Ich finde es extrem eine Aufgabe und eine Leistung, die einfach auch in im Land gar nicht so geschätzt wird.
Ja, das empfinde ich auch gerade hier irgendwie als, also habe ich gerade letztens auch noch ein Interview auch da schon dazu gegeben, wo wir auch darüber gesprochen haben, wie wenig Wertschätzung überhaupt diese Care-Arbeit an sich, diese Elternarbeit erfährt. Das ist halt sowas, das muss irgendwie nebenbei irgendwie so laufen. Und dass das eigentlich ja so die Grundlage unserer Gesellschaft auch ist, weil wir da irgendwie die Zukunft betreuen und in irgendeiner Form versorgen und großziehen und hoffentlich stärken und so. Das wird überhaupt nicht verstanden. Das finde ich auch immer sehr, sehr erstaunlich.
Und leider auch von anderen Frauen nicht. Das macht mich manchmal so traurig. Mhm. Weil was uns helfen würde, wäre ja Solidarität.
Ja.
Aber die gibt es halt leider manchmal gar nicht.
Nee, aber wir dürfen es ändern. Wir dürfen vorangehen. Genau. Super. Ich würde gerne trotzdem noch mal so ein bisschen jetzt weiter in Ihrem Mutterdasein so wühlen, wenn ich darf. Sie haben also dann ja irgendwie diesen Job wieder im Journalismus bekommen, haben also weiterhin dann irgendwie viel gearbeitet, Ihr Mann zu Hause und so. Wann gab es da noch mal so entscheidende Schritte, wo Sie gesagt haben, jetzt will ich noch mal mich wirklich weiterentwickeln?
Also mein Mann hatte dann inzwischen auch eine Arbeit gefunden. Wir waren also dann zwei, die auch Geld verdient haben, was auch wichtig ist, in München vor allem. Und es war auch für ihn wichtig und für mich, weil ich habe da gespürt am Anfang, wie man redet mit jemandem, der zu Hause hockt. ich habe mich plötzlich in der Männerrolle wieder gesehen und ich bin heimgekommen und habe gesagt, wie schaut es denn hier aus? Und hinterher habe ich mich geschämt. Aber wer zahlt, schafft an, sagt man ja. Und auch deswegen finde ich so wichtig, dass da eine Balance herrscht, wie immer man die herstellt. Und ich habe wirklich viel gearbeitet und habe dann bin abgeworben worden von meiner Position, von einer Chefredakteurin. Und dann ging es so um Gehalt und die konnten nicht das zahlen, was ich hätte haben wollen. Mhm. Und dann hatte ich wirklich Gott eine Eingebung und habe gesagt, okay, wenn sie denn nicht so viel Geld zahlen wollen, dann möchte ich das, was sie mir angeboten haben, aber in einer 4-Tage-Woche.
Ja.
Und das hat eine große Wende in meinem Leben gebracht. Und die 4-Tage-Woche hat bedeutet, ich hatte einen Spieltag frei. Also wir haben dann eine kleine Ferienwohnung im Allgäu gemietet. Dann sind wir dann freitagmittags nach der Schule dann immer rausgefahren. Und das hat uns extrem als Familie auch gut getan. Mhm. Und das hat mir ja wirklich nochmal so eine Tür geöffnet zu was Neuem. Also wenn du den ganzen Tag, jeden Tag arbeitest, da hast du keine Fantasie mehr, irgendwas anderes zu machen. Und da habe ich angefangen, Bücher zu schreiben nebenbei, wenn die Kinder abends im Bett waren. Mein Mann saß gerne vorm Fernseher. Und dann habe ich mich vor den Computer gesetzt und habe geschrieben. Mhm. Und ich glaube, dass viele Menschen mit so einer 4-Tage-Woche sehr viel glücklicher wären. Und das ist was anderes als Teilzeit. Mittags um 12 nach Hause zu gehen oder um 1. Weil du bist voll drin, du bist bei den Konferenzen dabei. Ich habe dann die auch erzogen, dass die an dem Freitag keine Konferenzen mehr gemacht haben. Ich habe dann gesagt, ja, könnt ruhig machen, aber ich bin nicht da. Weil wenn du dann einknickst, bist du halt wieder der Depp. Und dann war das wirklich eine Freiheit, so eine Tür in die Freiheit für mich. Und ich rede übrigens oft mit Männern, die sich überfordert fühlen darüber, ob sie nicht auch eine 4-Tage-Woche kriegen könnten. Und sagen die erst, das geht nicht. Sag ich, wissen Sie das oder glauben Sie das? Nö, ich glaube das. Und sag ich, ja, dann erkundigen Sie sich doch mal. Mhm. Und ich glaube, das wäre für alle Eltern ein Traum. Ist nicht gerade irgendwo das eingeführt worden? Dänemark, Schweden, Norwegen?
Ja, könnte sein, weiß ich nicht genau.
Die 4-Tage-Woche für alle oder soll eingeführt werden. Mhm, und das fände ich einen großen Schritt in die richtige Richtung.
Ja. Weil es einfach wieder den Raum offen lässt für, da sind
auch
wir vielleicht
mal
jetzt beim Thema
selbst.
Selbstwirksamkeit.
Und auch mal sich selbst, ja. Und das geht ja schon los, wenn man sich mal irgendwie eine Auszeit nimmt und irgendwie in einem Café zu hocken und mal wieder gucken. Ach, Menschen, erwachsene Menschen. Ist doch auch schön.
Ja, doch. Gelegentlich, kommt drauf an. Aber gut. Ja, also dann haben Sie angefangen, Bücher zu schreiben. Was war das allererste Buch? Was
Sie klassisch, unser Thema. Das hieß Balancing, Beruf und Privatleben im Gleichgewicht.
Na, sowas.
Das war genau das Thema. Und da habe ich alles aus meiner eigenen Erfahrung, aus meinem eigenen Schmerz, aus meinen Entwicklungen und Erkenntnissen reinschreiben können. Es war damals ein kleines Taschenbuch, hat sich jetzt nicht so wahnsinnig verkauft, aber ich hatte den Fuß in der Tür. Mhm. Und wenn man einmal ein Buch geschrieben hat, finde ich, dann kommt man da nicht mehr raus. Weil ich habe so wunderbares Feedback bekommen. Also das war ich werde nie vergessen, meinen ersten Leserinnenbrief, kriegte ich irgendwie, als ich abends nach Hause kam, öffne ihn und dann schrieb die Dame, liebe Frau Askedom, Sie haben Schuld, dass ich jetzt solche Nackenschmerzen habe. Ich denke, Gott, was habe ich getan? Sagt, ich habe heute Nacht Ihr Buch gelesen und habe die ganze Zeit genickt. Ist das ein schönes Kompliment?
Oh, ist das süß.
Und dann habe ich so gemerkt, ja, ich habe den Nerv der Frauen getroffen.
Ja.
Also es ist hilfreich und dann willst du immer mehr davon.
Und wann kam so der Punkt und wie passte das so in Ihr Familienleben, wo Sie entschieden haben, so nur noch ich, also selbstständig, ich als Rednerin, Autorin?
Gut, das hat sich erstmal entwickelt, dass ich das überhaupt, diese Chancen bekam. Das ging über die Bücher, da wurde ich dann eingeladen zu Workshops oder zu Vorträgen. Dann habe ich das knapp 7 Jahre parallel gemacht. Also 4-Tage-Woche plus das zweite Leben. Und irgendwann habe ich auch gedacht, ich falle tot um. Das wurde schon wieder so viel. Mhm. Und dann habe ich gewusst, ich muss mich entscheiden und habe erst die Trainings und die Vorträge abgesagt. Also habe keine mehr angenommen, weil ich liebte meinen Job auch. Journalistin bei der Cosmopolitan, also schon mit einem Wunsch, ein Traum. Ne? Und dann hat mich irgendwann eine Kollegin angesprochen und hat gesagt, was ist denn mit dir los? Du lachst gar nicht mehr. Was ist denn passiert? Und da habe ich gemerkt, ich habe es falsch aufgegeben. Manchmal brauchen wir ja so einen Stupser von jemandem.
Ja.
Und dann habe ich mich getraut zu kündigen und habe mich am 1.4.99 selbstständig gemacht. Mhm. Wie ich heute sagen kann, beste Entscheidung meines Lebens. Kinder waren dann auch schon ein bisschen größer, da habe ich eben auch vorher ein bisschen Schiss gehabt. Die waren dann, warte mal, 99, dann waren sie 19 und 17.
Okay, ja.
Und da habe ich gedacht, das kriegen wir schon hin jetzt. So.
Ja, spannend. Also das heißt, sie waren eigentlich die ganze Zeit im Angestelltenverhältnis mhm. noch, während die Kinder klein waren.
Ja, mhm. ja. Okay. Was ja auch Vorteile hat.
Ja, klar, mhm. gibt Sicherheit. Und
ja, und wenn die krank waren, waren die krank und ich war zu Hause, fertig.
Mhm. Ja.
Ja, ich fand das alles gut, wie es war.
Mhm. Ja, toll. Jetzt haben Sie ja, also ich habe ja diverse Ihrer Bücher gelesen und beziehungsweise verschlungen und begleiten mich auch immer wieder. Ein Buch, das habe ich mir tatsächlich als Hörbuch beim Laufen immer wieder angehört, ist das, ich glaube, das ist auch Ihr aktuellstes, ne? Das Queen of Fucking Everything. Ja. Also das ist ja schon allein vom Titel der Oberknüller. Und es geht darum, ein selbstbewusstes, königliches Queen-Size-Leben sich zu erschaffen. Ich denke, es richtet sich schon in erster Linie an die Frauen. Und ja. da sind ja nun die Mütter inkludiert.
Ja.
Was sagen wir denn jetzt den Müttern? Oder wie würden Sie das ihnen sagen? Wie kann man sich ein, ich habe jetzt überlegt, wie es nennen, ein königliches Mütterleben, da war ich schon beim Queen-Mom-Leben.
Ah ja, das ist ja die andere Generation, genau.
Aber
ein Queen-Size-Leben nenne ich das.
Genau, ein Queen-Size-Leben für Mütter. Was gehört da unbedingt dazu und wie kommen wir da hin? Und ich glaube, da sind wir dann wirklich ja. beim Thema Selbstwirksamkeit
ja.
auch.
Ja, also es geht nicht darum, irgend so eine arrogante Winke-Queen zu werden, mhm. sondern für mich bedeutet Queen-Size-Leben ein selbstbestimmtes. Und egal, wie ich lebe, ich bestimme. Also die Königin im Gegensatz zur Prinzessin hat halt mehr zu sagen. Das ist so mein Beispiel. Die Prinzessin ist lieb und nett und brav und macht, was andere ihr sagen. Und die Königin setzt die Regeln. Mhm. Und das, glaube ich, davon können wir alle profitieren, wenn wir Regeln setzen. Also wie oft höre ich, dass Eltern ihre Kinder nicht dazu bringen, irgendwas zu tun zu Hause. Mhm. Oder Mütter kriegen es nicht, weil auch Papa sich abends gerne hinsetzt und Füße hochlegt. Also wir entscheiden, wir setzen die Regeln. Wir entscheiden, wie viel Respekt und Achtung wir haben wollen. Und das kriegen wir oft zu wenig. Mhm. Und ich habe meinen Kindern früher schon oft gesagt, tut mir leid, vielleicht dürfen die anderen das alle. Ich bin deine Mama und ich entscheide nein. Und da haben die mich behasst dafür, natürlich. Aber ich habe das aus meiner Verantwortung herausgemacht und ich finde, da muss man Entscheidungen treffen. Und ich habe erwartet, dass mein Mann die mitträgt, weil dann wird es nämlich richtig schwierig, wenn du der eine so, der andere so. Also es geht um Achtung und Respekt. Es geht um klare Regeln. Also die Klamotten werden nicht einfach die Treppe runtergeschmissen, ne, sondern... Und das sind so Familienregeln, mit denen ich immer gute Erfahrungen gemacht habe. Mhm. Also, dass einfach klar ist, was erwartet wird von jedem. Und da brauchen wir keine, müssen wir auch nicht kleine Prinzen und Prinzessinnen heranziehen, die denken, sie müssen überhaupt nichts machen. Und das heißt für die Frauen selber, ich entscheide, mit wem ich zusammen sein will. Zum Beispiel, ich finde das so einen wichtigen Punkt. Und ich weiß das aus meiner Zeit mit den Kindern, man lernt ja wahnsinnig viele Leute kennen. Und dann gibt es da ein Fest und da muss man einen Kuchen mitbringen. Allein das hat mich ja schon aufgeregt damals, dieses Kuchen mitbringen dauernd. Und ich habe irgendwann mir angewöhnt, Kuchen zu kaufen mhm. und mitzubringen. Und dann haben die anderen Mütter gesagt, selbst gebacken? Nee, ich sage, mit Liebe gekauft. Bei den Kindern war das völlig wurscht, um mal ganz ehrlich zu sein. Das hast du für die anderen Mütter gemacht, ne? Drei Stückige Torten. Wow! Nee, mhm. dafür hatte ich keine Zeit. Und das ist selbstbestimmtes Leben für mich. Mhm. Und dazu zu stehen. Mhm. Ich habe vorhin ein kleines Video gesehen, da lädt einer seine Kollegen zu einer Party ein und die beiden Männer sagen, nee, ich kann nicht, ich helfe einem Freund beim Umzug und so. Und die Frau, die da sitzt, sagt, nee, ich komme nicht. Und dann wollen die anderen immer von ihr eine Entschuldigung, warum nicht? Und sie sagt, nee, ich möchte nicht. Und es ist so schön zu sehen und die sitzt da so.
Und ich habe keine Lust.
Übel genommen, ne? Kannst du dir vorstellen.
Ja.
Also die anderen versuchen hier sogar so eine Brücke zu bauen. Die hat doch bestimmt einen Grund. Und ich sage, nee, ich möchte nicht zu der Party. Ja. Und das auszuhalten, das ist für mich königlich.
Das
und zu sagen, in aller Freundschaft und nicht arrogant und doof, nicht eine Bitch sein. Mhm. Und die Königin sagt, nee, ich mache da nicht mit. Nee, ich bringe keinen Kuchen mit. Nee, also ich gebe euch gern 10 Euro, wenn jemand zum Bäcker geht, ne? Prima, also wenn ich Geld verdiene. Aber ich habe mich, glaube ich, sehr bald nicht mehr an diese Spielregeln gehalten. Und dann lernst du das auszuhalten.
Also sie haben es tatsächlich so auch gelebt, noch gar nicht so mit dieser bewussten, ich schaffe mir jetzt ein königliches Leben.
Das Entscheidung ist das Ergebnis sondern, meines Lebens und nicht die Voraussetzung, ja.
Ja, genau. Aber an welcher Stelle geht es denn uns Müttern verloren, diese Selbstwirksamkeit und dieses Selbstbewusstsein?
Wenn uns versucht, jemand schlechtes Gewissen zu machen, glaube ich wirklich. Hm. Und gesellschaftlicher Druck ist ja unermesslich. Also dich zu trauen, als Einzige etwas anders zu machen als alle anderen Schulmütter oder Väter zum Beispiel, als alle anderen Spielplatzmütter, als alle anderen in einer Krabbelgruppe. Ich finde, das verlangt schon ein hohes Maß an, ehrlich, auch Leidensfähigkeit. Weil das finden die anderen nicht toll. Mhm. Aber auch Überzeugung. Und das ist die Überzeugung. Was ist mir wichtig? Mhm. Und wenn ich nachts zwischen 12 und 2 diesen dummen Kuchen backen muss, dann denke ich mir, nein, mache ich nicht mehr. Mhm. Und ich glaube, wir bräuchten mehr mutige Mütter, die sagen, Kindergeburtstag ist für mich mein Lieblingsbeispiel. Dieser Wahnsinn, der bei Kindergeburtstagen durchschlägt. Also, dass die noch nicht Euro Disney nach Paris fliegen, ist ja schon alles. Alles darunter ist ja schon gemacht. Und dann frage ich Mütter immer, warum tun sie das? Ja, die anderen Mütter machen das auch. Und ich empfehle dann immer, dass Mütter mal so eine Abrüstungskonferenz miteinander machen.
Ja, mega.
Die Kindergeburtstagsabrüstungskonferenz. Dass die sich mal einigen. Okay, das Geburtstagskind kriegt Geschenke, ist nett. Aber es müssen nicht alle Kinder Geschenktüten mit nach Hause nehmen. Weil ich frage mich immer, wann ist das denn eingerissen? Das ist so dieser Gleichheitsgedanke, ne? Also das Geburtstagskind kriegt zu viel, dann müssen die anderen auch was kriegen. Nein, die anderen sind eingeladen und dürfen Smarties fressen, bis ihnen schlecht wird. Das muss reichen, finde ich. Und es wird so übertrieben und dann wird noch ein Clown und dann geht man kegeln und dann... Und ich bin nicht so eine Nostalgikerin, aber ich erinnere mich an Kindergeburtstage draußen im Garten und dann haben wir den ganzen Nachmittag gespielt, fertig. Klar, auch Topf schlagen und sowas und Würstel schnappen. Aber ich finde, das wird völlig überzogen. Mhm. Und ich kenne nur Mütter, die darüber lästern und es doof finden.
Das finde ich auch immer so erstaunlich. Ja, eigentlich sind alle doof und alle machen es mit.
Ja. Das heißt, zusammenhocken, hier, Prosecco auf dem Tisch oder Lindenblütentee, ist völlig egal. Und dann mal drüber reden, ob ihr nicht anfangen könnt, das zu verändern.
Mhm. Ja, das ist eine tolle Idee. Das ist wirklich super. Aber... Also nun sind wir ja noch nicht an dem Punkt und diese Konferenz, da müssen ja auch erstmal alle irgendwie bereit sein, dann dazu zu kommen. Wie coachen Sie denn diese Mütter dazu, wirklich diesen Mut aufzubringen, für sich loszugehen? Und wie kann dieser Weg aussehen?
Wir brauchen 4 A, um sowas zu verändern. Mhm. Eine Methode, die ich liebe.
Okay.
Das erste A steht für Absicht. Also ich muss es wirklich wollen.
Ja.
Wenn ich es nicht wirklich will, brauche ich gar nicht anfangen. Das zweite A steht für Ambivalenz. Und sich einzugestehen, oh, wenn ich das mache, dann hassen mich alle anderen. Also sich die Abers anzugucken. Mhm. Und die meisten Aber sind nur bei uns im Kopf. Mhm. Oh, dann werden die bestimmt denken, die kann man schon mal gleich streichen. Und vielleicht gibt es ein Aber, das Bestand hat und muss mal gucken, was kann ich dann tun, um das zu überwinden. Mhm. Das dritte A ist für mich das Allerwichtigste und das ist die Attraktivität des Ziels. Mhm. Also wenn ich nicht weiß, wofür ich das mache, werde ich es auch nicht tun. Also nur aus Prinzip ist ja auch doof. Aber Attraktivität könnte sein, ich habe 4 Wochen vor dem Geburtstag meines Kindes oder meiner 3 Kinder, wenn es dann wirklich schlimm läuft, habe ich nicht so viel Stress. Wir freuen uns auf den Geburtstag. Ich bin nicht wochenlang unterwegs und suche Sachen, die man so in diese kleinen Tüten stecken kann. Oder mache mir sonst für einen Kopf. Und dann abends vielleicht noch ein Buffet für die Eltern, die Kinder abholen. Also wir übertreiben es ja auch immer wieder. Also abrüsten. Mhm. Und das muss attraktiv sein. Also wenn wir nur denken, ich will das, aber warum eigentlich? Attraktivität hilft. Das ist, wenn ich nicht jemanden ansprechen will. Wenn der attraktiv genug ist, tue ich es. Sonst nicht. Also Attraktivität des Ziels. Ich muss meinem Kind nicht dauernd sagen, nein, das geht nicht, wir müssen. Ich muss mir das nicht sagen. Ich habe weniger Stress. Wir haben mehr Spaß an der ganzen Geschichte. Also Downsizing, wie die Amerikaner das nennen. Mhm. Und das vierte A ist dann die Aktion. Und dann probiere ich es aus. Und wenn ich merke, oh Gott, das kommt ganz schlecht und mein Kind ist das unglücklichste Kind der Welt, dann würde ich es vielleicht das nächste Mal noch mal ein bisschen variieren. Mhm. Aber es ist wirklich die Attraktivität. Warum sollte ich das verändern? Mhm. Und wenn das attraktiv genug ist, habe ich auch die Energie, das zu tun.
Mhm. Mhm. Ja, spannend. Also das, ich arbeite ja mit meinen Müttern auch mal mit den Zielen vor allen Dingen, mhm. überhaupt nämlich erstmal eine Vision dafür zu kriegen, wie will ich es denn stattdessen? Erleben Sie das auch so? Ich glaube, das ist auch so ein Thema, was ich bei Ihnen immer wieder höre, so dieses Jammern, ne, dass irgendwie so Mütter so gerne in diesem Jammermodus verharren. Was haben Sie denn da noch so für...
Das ist keine mütterspezifische Sache. Das alle Menschen lieben Jammern. Mhm. Und dann sind sie das arme Opfer und sie kriegen auch von den anderen Streicheleinheiten. Oh, du Arme. Also Jammern ist eine Methode, um, ja, um was denn?
Ja.
Um Zuneigung zu kriegen. Mhm. Und das, und dieses Bedürfnis, was wir haben, zu stillen. Mhm. Aber ich finde, das ist das Zweitbeste. Und Jammern, ich sage immer so, 5 Minuten Jammern ist okay. Also wenn ich mit meinen Freundinnen zusammensitze, dann darf auch jeder erstmal sagen, boah, was für ein Scheißtag heute. Und ich habe es jetzt aber auch satt. Ich finde, das darf man.
Ja.
Aber dann ist auch gut. Mhm. Nur Jammern als Lebenseinstellung ist halt toxisch. Mhm. Mhm. Ich finde, man darf ein bisschen jammern. Und da muss man überlegen, finde ich, muss man nicht, aber wäre es sinnvoll zu überlegen, okay, ich bin eine erwachsene Frau, ich kann was verändern. Und ich trage die Folgen, ich bin bereit dazu, Konsequenzen hinzunehmen. Ich will, dass es anders ist. Mhm. Und das ist für mich Erwachsensein. Mhm. Und ich bin übrigens erst durch meine Kinder erwachsen geworden.
Oh, schön.
Also ich habe durch meine Kinder Mut bekommen. Ich habe Angst vor Gewittern verloren. Weil wenn du so ein Baby im Arm hast und es donnert und blitzt, du hast Panikattacken, ist nicht gut. Also habe ich das verloren, diese Angst, weil ich musste einfach mein Kind da sein. Mhm. Und so denke ich auch, dass wir als Mütter eine Riesenchance haben, weiter zu reifen als Mensch. Mhm. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass das anderen Menschen, die keine Kinder haben, manchmal fehlt. Manchmal haben die ja Nichten und Neffen und lernen da auch. Also ich habe Unternehmern immer gesagt, Menschen werden nicht dümmer dadurch, dass sie Kinder kriegen, sondern klüger.
Ja.
Weil wir lernen einfach so viel über uns selbst, unsere eigenen Ängste, unsere eigene Wut, die in uns steckt manchmal. Also das habe ich als junge Mutter so erlebt, dass ich so eine Wut gespürt habe und hatte Gott sei Dank jemanden, der mir gesagt hat, diese Wut ist eine alte Wut.
Ja.
Und deine Kinder lösen sie nur aus. Ja. Also solche Dinge kann man lernen durch Kinder. Und dieses Wunder dieser Begegnungen zu genießen und zu nutzen und über sich selbst klarer zu werden. Ich glaube, Reflexion ist so ein wichtiger Punkt. Das ist für mich ein Geschenk, wenn man Kinder hat. Ich behaupte wirklich, dass Menschen, die keine Kinder haben, denen fehlt eine Dimension in ihrem Leben oder Kinder in ihrer Umgebung. Mhm. Also ich kenne Tanten, die sind begeisterte Tanten, die brauchen kein eigenes Kind. Mhm. Aber es bringt uns so an die Grenzen von vielen Dingen. Und dann diese Grenzen zu erkennen und ja, zu lösen, das finde ich so spannend mit Kindern.
Mhm. Mhm. Ich sage ja auch immer, das sind echt die, also bei mir zumindest sind sie echt der Turbo für meine Persönlichkeitsentwicklung.
Ja, absolut. Genauso habe ich es auch erlebt.
Ja. Ne, wenn man es so annimmt und wenn man sich darauf einlässt und eben, ich sage ja immer, bewusst oder reflektiert eben damit umgeht, was passiert da eigentlich, ne, was macht es mit mir und bin ich willens irgendwie, ne, diese Frage zu stellen, wie will ich es stattdessen, wenn ich davon nicht irgendwie begeistert
bin. Und als ich junge Mutter war, gab es halt ganz spannende Bücher, es gibt immer spannende Bücher, das war damals Alice Miller, ich weiß nicht, ob ihr die überhaupt noch kennt.
Nee,
also ich schade, sag mir nicht. Das war wirklich, das war die Revolutionärin für mich. Die hat Bücher geschrieben, zum Beispiel das Drama des begabten Kindes. Mhm. Und die hat in diesem Buch beschrieben, wie wir jemals in meiner Generation als Kind verlernt haben, unseren Gefühlen zu folgen. Mhm. Weil wir haben gesehen, dass was die Eltern machen, ist nicht richtig, aber wir durften es nicht sagen. Weil in meiner Generation gab es eine Strafe, wie auch immer, Liebesentzug oder sonst was. Und das hat mir so die Augen geöffnet, warum ich so gereizt bin oft, warum ich manchmal diese Wut habe. Also ich hatte mir geschworen, meine Kinder niemals zu schlagen, weil mein Vater war Schläger. Hm. Und dann hätte ich die am liebsten verprügelt, weil ich so am Rande des Nervenzusammenbruchs war. Und da haben mir diese Bücher von der Alice Miller haben plötzlich so Dinge gelöst. Ich weiß nicht, ich habe das mal in einem Zug gelesen und ich habe von Hinfahrt und Rückfahrt nur geheult. Da kam der Schaffner und fragte, ob es mir gut ginge und so. Sag ich, ja, ich lese da so ein Buch. Und da hat sich so viel gelöst in diesem Heulen. Und ich musste es meinen Kindern nicht übel nehmen, dass sie sind, wie sie sind.
Ja.
Sondern ich konnte erkennen, was ich aus meiner Kindheit mit mir rumgeschleppt habe. Ja.
Darum geht es, glaube ich, wirklich. Ne? Das ist auch meiner Grundansätze, eben zu sagen, irgendwie, ne, fang bei dir an. Ja. Ne, nehmen die Kinder eben als die, die es dir aufzeigen, was bei dir eigentlich los ist. Und dann darfst du irgendwie daran wachsen.
Und daran löse den Schmerz mit den Leuten, die ihn verursacht haben.
Ja.
Nicht mit deinen armen Kindern, die überhaupt nichts dafür können.
Ja. Da sind wir beim Thema Versöhnung. Ne? Auch das ist in dem Buch ein großes Thema. Da schreiben sie viel über ihre Familie und die Erfahrung, wie es dann war, sich auch wirklich zu versöhnen mit der Geschichte der Eltern auch. Ne?
Ja, das dürfen wir auch nie vergessen. Also ich finde es wirklich wichtig, wenn man noch Eltern hat, kann ich euch nur empfehlen, redet mit ihnen, wie sind sie erzogen worden. Es wird so viel klar, meine Eltern sind in der Nazi-Zeit groß geworden. Die waren im Krieg. Und die kamen mein Vater kam als ein zerbrochener Mensch zurück. Und der hatte halt viele Dinge, der hatte Aggressionen, der hatte so sadistische Neigungen. Und er war ja kein böser Mensch, aber er ist einfach völlig verdorben worden durch diese Zeit. Und in der Nazizeit hat man Mütter noch gesagt, Kinder wollen gebrochen werden und neu zusammengesetzt. Und schlimmste Dinge, oder wie ging es eigentlich noch? Und das hat mich sehr versöhnt, diese Auseinandersetzung mit der Erziehung meiner Eltern hat mir klar gemacht, dass sie keine bösen Eltern waren, sondern sie wussten es nicht anders.
Ja.
Und das war mein Versöhnungssatz. Hätten sie es besser machen können, hätten sie es besser gemacht. Und das hat mir wirklich geholfen, den Schmerz loszulassen, die Ängste loszulassen und zu sagen, ich will es besser machen.
Ja. Und dann kommen wir in diesen Frieden, ne, mit der Vergangenheit und können irgendwie dieses Neue kreieren, wie man es besser machen kann. Dann
und wir können davon ausgehen, dass auch wir wieder Fehler machen werden. Das ist ja der größte Wahn, zu glauben. Ja. Meine Eltern waren so gemein und so schlimm. Ich mache ja alles richtig. Nein, habe ich nicht. Nee. Ich bin froh, dass meine Kinder mir verziehen haben. Und zwar früher, nicht erst am Totenbett oder sowas.
Ich wollte gerade fragen, sind Sie da? Haben Sie schon aufgeräumt?
Ich habe immer wieder mal gefragt, was haben wir falsch gemacht? Was hätten wir anders machen können? Und wir können total offen miteinander reden. Ist herrlich.
Ja. Toll auch, dass Sie die jetzt so einbinden in ihre, ne, und in ihre Business und in ihr Geschäft.
Ja, das macht Freude einfach.
Ja, alle Möglichkeiten, wie wir mit Ihnen zusammenarbeiten können, werden wir natürlich hier nochmal in den Shownotes verlinken, Ihre Webseite. Es gibt eine Coaching-Ausbildung, die man bei Ihnen machen kann, natürlich die vielen Bücher. Und ich glaube, es gibt auch noch Einzelcoaching. Gibt's das? Machen Sie das
viel,
noch?
Viel, gerade viel mehr als je zuvor.
Ja. Ja.
Weil die Menschen auch durch diese Homeoffice-Geschichte sehr ins Grübeln kommen, was sie eigentlich wollen.
Ja. Ja, also das ist, werden wir alles verlinken, auf jeden Fall, wer da jetzt sagt, mit dieser großartigen Dame möchte ich mich mal unterhalten. Echt super. Ich habe immer zwei Fragen zum Schluss, die ich gerne noch loswerden möchte. Und zwar einmal, für welche drei Dinge in Ihrem Leben sind Sie denn am dankbarsten?
Ist jetzt nicht erfunden für meine Kinder, weil das ist eine Dimension meines Lebens, die wäre schlimm, wenn ich sie nicht hätte. Wofür bin ich dankbar? Dass mir Menschen Bühnen geben, weil ich stehe total gerne auf Bühnen. Ich liebe es, da zu reden und so zu reden wie jetzt und Menschen zu erreichen und die Resonanz zu spüren mit anderen Menschen. Also ich bin jung und brauche das Geld, ich mache das auch zum Geldverdienen, aber ich finde es wirklich ein Geschenk, dass Menschen das organisieren und mich einladen und dann kann ich da stehen. Das Dritte ist mein zweiter Mann. Also ich habe dann mit im hohen Alter von 54 mich nochmal neu verliebt und habe einen Diplompsychologen geheiratet, der mir ganz viel so fundamentales Wissen beigebracht hat. Weil ich habe viel spontan gemacht und aus meinem Gefühl heraus. Und der hat mir dann immer die Studien gezeigt. Ja, genau, schau, stimmt. Genau deswegen macht man das so. Mhm. Und er hat mir geholfen, die Coach-Akademie zu gründen. Ohne ihn hätte ich das niemals gemacht. Also er ist leider in Demenz versunken seit ein paar Jahren. Mhm. Aber dafür werde ich ihm immer dankbar bleiben.
Wie großartig, ja. Ja, was für ein Geschenk, dann sowas noch zu erleben. Toll. Vielen Dank fürs Teilen. Und meine letzte Frage ist immer, was ist denn so Ihre wichtigste Botschaft an meine Supermamas da draußen?
Ich hoffe, ich trete Ihnen jetzt nicht auf die Füße. Seid keine Supermamas. Aber ich weiß, wie Sie es meinen. Bitte versucht gar nicht erst perfekte Supermamas zu werden. Seid einfach ihr selbst.
Ja, genau. Ja, ich weiß, wie Sie es meinen und ich weiß nie.
Genau.
Ja? Und insofern, ja, ist es, glaube ich, eine gute Ergänzung, weil Supermamas sind wir schon per se, so sehe ich es.
Jede Mama ist.
Weil wir Mamas sind, genau. Und aber eben nicht diesen perfekten.
Darf ich meine Botschaft noch ergänzen?
Ich bitte darum.
Holt die Superpapas ins Boot.
Ja.
Ich glaube, mit diesen Unterscheidungen und diesem Gegenüberstehen muss man aufhören. Weil gerade diese jüngeren Männer und Väter, also ich habe so einen Schwiegersohn, die sind schon anders und die sind in unserem Boot und die müssen wir teilhaben lassen.
Ja.
Weil viele würden sogar mehr machen wollen, aber da sind wir dann auch manchmal so. Mein Job.
Ja.
Holt sie ins Boot, ihr braucht die und die sind für die Kinder Gold wert auch.
Ja, ja. Auch ein wichtiges Thema, loslassen, ne? Und irgendwie andere mit ranlassen und Hilfe holen. Und ach, gibt es noch so viele Themen.
Wir können 5 Stunden, 10 Stunden reden, glaube ich.
Genau. Das schaffen wir heute nicht mehr. Frau Oskar, ich möchte mich wirklich von ganzem Herzen bedanken, dass Sie hier so offen über all das gesprochen haben, dass wir so eine tolle Ebene gefunden haben. Und ich glaube, wir konnten da jetzt mal wirklich nochmal viel reingeben in meine Community. Und ja, ich bedanke mich ganz herzlich.
Danke, herzlich gern. Es war mir ein großes Vergnügen. Ich finde Ihre Arbeit einfach klasse.
Vielen Dank. Dann bis irgendwann. Auf Wiedersehen. Tschüss.
Servus.
Wow, ich bin immer noch begeistert von Sabine Oskodom. Ihre Authentizität, ihre Klarheit und ja, sie weiß einfach, wovon sie spricht und nimmt da kein Blatt vom Mund und das bewundere ich wirklich zutiefst und ja, hoffe, dass ich diese Gespräche mit ihr eines Tages fortsetzen kann in irgendeiner Form. Und ich hoffe, du hast da jetzt auch Spaß an diesem Gespräch gehabt, hast dir einiges daraus mitgenommen und nimmst dir vielleicht auch vor, jetzt mal dein Queen-Size-Leben anzugehen und ja, wirklich darüber nachzudenken, was können wir Mütter dafür tun, dass es uns allen miteinander letztendlich besser geht. Ich finde ja diese Idee der Abrüstungskonferenz der Mütter einen mega, mega spannenden Gedanken. Und vielleicht können wir das insofern einfach gemeinsam tun, als dass wir dafür losgehen, dass es nicht so kompliziert und so aufgebauscht sein muss, dieses Müttersein, sondern dass wir mit uns im Glück und in der Zufriedenheit sein dürfen, sodass alle letztendlich ja, in Glück und in der Zufriedenheit sein können, auch und besonders unsere Kinder. Und ja, mit diesen Gedanken möchte ich dich jetzt in die kommende Woche entlassen. Nächste Woche geht's wieder weiter und ich freue mich, wenn du wieder reinhörst, wenn du diesen Podcast weiterempfiehlst oder mir auch auf iTunes eine Rezension hinterlässt. Das hilft, diese ganzen Gedanken, Gespräche und Inspirationen weiter in die Welt zu bringen. Vielen Dank und eine tolle Woche. Und vergiss nicht, Familie ist, was du daraus machst. Alles Liebe, bis ganz bald. Deine Susanne.